Es ist Dienstag, der 4. Februar. Mein Name ist Max Ropers. Das ist der Fever Pitch Podcast. Und wir gucken zurück auf den Deadline Day. Und dafür braucht es natürlich Transferexperten. Und deswegen ist er heute zu Gast, Tobias Kröger von Transfermarkt. Los geht's.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Tobi, schön, dass du dir die Zeit nimmst nach einem anstrengenden Tag gestern. Wie lang ging's für dich?
Moin Max, danke für die Einladung. Ja, für mich ging's bis 1 Uhr nachts. Also ich habe um 14 Uhr angefangen. Da ist ja auch schon einiges passiert zu dem Zeitpunkt. Das ist auch nicht immer der Fall am Deadline Day. Und ja, und dann wurde bis in die Nacht durchgepowert. Und ja, war ja auch ein guter Tag. Viel los gewesen, viel zu tun. Das ist genau das, was wir wollen am Deadline Day.
Da ist natürlich auch fast jeder Fußballfan auf der Seite, auf Transfermarkt. Wir haben da lange zusammen gearbeitet, einige Deadline-Days zusammen gerockt. Da ist dein Debüt hier bei uns ist im Fever Pitch Podcast, werden dich vielleicht nicht alle kennen. Du bist Marktwertkoordinator bei Transfermarkt für die Top 5 Ligen, also für, ich sag mal, die wichtigsten Marktwerte. Und kümmerst dich auch noch um die Social Media Kanäle, also um das Community Management, also auch mit den Mitgliedern, mit den Usern, die dort ja auch sehr viel zur Seite beitragen, arbeitest du zusammen. Jetzt alles zusammen. Du hast ja bestimmt schon über 10 Deadline Days erlebt. Was auf einer Skala von 1 bis 10, wie spannend fandst du es gestern?
Also ich hatte keine großen Erwartungen, weil der letzte Winter Deadline Day war halt wirklich sehr langweilig, muss man sagen. Ich sag mal, wenn im letzten Jahr Adam Wharton von Blackburn zu Crystal Palace der Deal des Tages ist, dann sagt das schon einiges aus. Und gestern ist es halt wirklich interessant gewesen. Deswegen würde ich sogar sagen, eine 8 von 10. Es geht natürlich immer noch mal mehr. Also ich war auch schon mal bis 2 Uhr im Transfermarktbüro und da ging es darum, ob Griezmann und Saúl Ñíguez noch wechseln, ob dann noch die Fristen eingehalten wurden. So, das hatten wir jetzt gestern nicht. Aber es war insgesamt war es wirklich ein sehr interessanter Deadline-Day, würde ich sagen.
Ja, für den Winter, da würde ich mitgehen. Und haben ja auch die bekanntesten, größten Teams in Deutschland alle was gemacht. Wir gucken hier auf einige Teams heute, auf Dortmund, auf Frankfurt, auf Stuttgart. Aber fangen wir doch mal bei den Bayern an. Wichtigster Name, Mathys Tel, wurde nun doch verliehen an Tottenham. Die haben auch eine Kaufoption. 60 Millionen Euro, bis zu 60 Millionen Euro sind da im Gespräch. Tel kam für 20 Millionen vor 2,5 Jahren zu den Bayern, ist immer noch Teenager und hat 83 Spiele für die Bayern gemacht. Was meinst du denn, wie viele davon hat er von Anfang an gemacht? Von den 83?
Oh, schwierige Frage. 12?
Das war gut, knapp. 16 Spiele. In 2,5 Jahren hat ein 20 Millionen Euro Einkauf 16 Startelf-Einsätze für die Bayern gemacht. Ich würde mal sagen, in 9 von 10 Fällen jagen sie dafür den Sportdirektor vom Hof. Der wurde auch vom Hof gejagt, Salihamidzic, aber dafür kann man ihn nicht vom Hof jagen, weil das war wirklich gute Arbeit, weitsichtiger Transfer, wenn man jetzt überlegt, trotz dieser geringen Einsatzzeit ist er das Dreifache wert. Tottenham war ja auch schon bereit, das direkt zu zahlen, das wollte Tel aber nicht. Auf der anderen Seite zeigt es aber auch, wenn so ein Spieler so ein Talent hat und dann auf so wenig Einsätze zukommt, ist das da aus deiner Sicht so ein bisschen Missmanagement, wie mit diesem großen Talent umgegangen wurde?
Ja, würde ich definitiv sagen. Ich meine, man hat gesehen, was für ein Talent er hat. Er hat es ja auch gerade in der letzten Saison auch mehr als angedeutet. Diese Saison hat, glaube ich, jeder so ein bisschen auf den Durchbruch gehofft auch. Ist ja jetzt unter Kompany überhaupt nicht der Fall gewesen. Es gab viele Möglichkeiten, wo man ihn auch hätte bringen können. Sei von Beginn an, aber auch mal ruhig bei einer 3-0-Führung in der 60. Wo Kompany ja allgemein ein bisschen Schwierigkeiten bisher zeigt, da die Talente einzubauen. Deswegen ist ja auch Asnou jetzt erstmal verliehen worden. Weil es diese Spielzeit aktuell beim FC Bayern nicht gibt. Natürlich gibt es die auch nicht geschenkt, muss man auch sagen. Dieses Jahr waren seine Einsätze, die Tel hatte, auch nicht gut. Du kommst natürlich auch immer schnell in diesen Kreislauf rein, wo wenig Selbstvertrauen ist, ist auch wenig Leistung. Dieser Kreislauf konnte jetzt halt auch nicht wirklich unterbrochen werden, muss man auch fairerweise sagen. Aber ja, für mich stand eigentlich schon fest, Tel muss jetzt auch wechseln, ob jetzt per Leihe oder direkt weg. Aber eine Rückrunde bei den Bayern hätte jetzt für ihn keinen Sinn gegeben. Ich würde aber auch nochmal eine konträre Meinung dazu abgeben, wie gut der Deal für die Bayern ist. Weil klar, muss man sagen, hätte Tel vorher zugesagt bei den Spurs, hätten die Bayern 60 Millionen bekommen, das wäre ein herausragender Deal gewesen. Jetzt handelt es sich um eine Leihe mit Kaufoption, wo Mathis Tell selber noch zustimmen muss. Sprich, dadurch, dass er ja auch jetzt mehr oder weniger scheinbar überredet werden musste, überhaupt zu den Spurs zu gehen, würde ich behaupten, es gibt eigentlich wenige Konstellationen, in der es überhaupt realistisch ist, dass diese 60 Millionen gezahlt werden. Weil sollte Tell auch bei den Spurs nicht zurechtkommen, werden die Spurs diese Option sehr wahrscheinlich nicht zahlen. Und sollte Tell, der das jetzt als Sprungbrett sehen wird, als Last-Minute-Sprungbrett, sollte er jetzt wirklich sehr gut bei den Spurs performen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er dann dieser Option nicht zustimmt, weil er dann wieder die Option hat, zu anderen Vereinen zu wechseln. Und dann müsste der FC Bayern wieder frei verhandeln und da könnte natürlich dann vielleicht sogar, wenn die Bayern sehr viel Glück haben, noch eine höhere Summe herausspringen. Aber ich glaube, dann würde man auch als aufnehmender Verein wirklich versuchen, auch die 60 Millionen zu drücken. Und dann hat man wahrscheinlich sogar im Endeffekt, nimmt man weniger Geld ein, selbst wenn es gut läuft. Deswegen, da muss schon sehr viel zusammenkommen, damit die Bayern 60 Millionen bekommen und dass der Deal für die Bayern dann auch wirklich diese Summen erreicht. Deswegen es ist für die Bayern wirklich schade, dass Tell sich nicht direkt dazu durchringen konnte, zu den Spurs zu gehen. Und auch da muss man sagen, dass ich glaube, die letzten 3 Tage waren jetzt auch aus der Sicht von Tell wirklich nicht befriedigend. Also das Bild, was auch er abgegeben hat, ja, war jetzt meiner Meinung nach nicht gut. Hat zu lange gezögert, wirkte jetzt auch ein bisschen, dass er den Wechsel auf Krampf jetzt nochmal am Deadline-Day zu den Spurs dann doch nochmal wahrnehmen will. Also ich glaube, die Situation ist für alle Beteiligten nicht so gut verlaufen.
Ich finde auch, weil wenn man das jetzt glaubt, was Plätti da auch gestern beim Deadline-Day bei Sky gesagt hat, dass Frankfurt und Bayern vor 4 Wochen schon eine Leihe ausgehandelt hatten, wahrscheinlich nicht für 60 Millionen Euro dann fest verpflichtet werden könnte, denn also wenn Frankfurt sowas zahlen kann, dann müssen wir hier alles nochmal überdenken. Aber das wäre doch perfekt für ihn gewesen. Du kommst nach Frankfurt, hast als Ersatz für Marmoush, der war ja damals schon aus dem Kader raus nach diesen ersten beiden Spielen, so du kommst da schon in eine Mannschaft rein, die um die Champions League in Deutschland spielt, anstatt jetzt zu Tottenham zu gehen, die wirklich fast gegen den Abstieg spielen in der Premier League. Also da ist immer noch ein bisschen Sicherheit, aber das läuft gar nicht gut. Die sind zwischen 12 und 15 aktuell immer. Die Alternative war Manchester United, die sind in ähnlichen Tabellengefilden da unterwegs. Und die einzige Gemeinsamkeit ist, dass alle Europa League spielen. So, aber in Frankfurt funktioniert es. Wir haben das hier mit Christopher Michel vor ein paar Wochen besprochen, wie gut Stürmer, Offensivspieler in Frankfurt immer wieder funktionieren, vielleicht sogar besser, als sie eigentlich sind, wenn man auf die ganzen Transfers jetzt der Vergangenheit guckt. Das wäre doch perfekt gewesen. Und jetzt, ja, hat man so ein bisschen das Gefühl, er wollte unbedingt zu einem großen Verein, Arsenal, Chelsea, Man United oder eben bei den Bayern bleiben. Aber langfristig wirkt das für ihn nicht so sinnvoll. Vielleicht ist es auch dann am Ende eine schlechte Entscheidung des Spielers, weil ja auch die Bayern gesagt haben, es haben sich noch nie so viele Vereine für einen Spieler gemeldet. Das ist schon hart. Aber um auf die Bayern zu kommen, wie siehst du die Transferphase im Generellen? Hast du, also ansonsten, was wurde gemacht? Wie du hast schon angesprochen, Asnou verliehen. Sie haben Vidovic zurückgeholt aus Mainz, aber der hat da gar nicht gespielt. Das ist kein Mann für die erste Garde oder auch überhaupt für den Kader wahrscheinlich. Und ansonsten kam Jonas Urbich, der Ersatztorhüter aus Köln, als Ersatztorhüter jetzt bei den Bayern. Wie bewertest du die Bayern? Haben die Chancen auf, ja, 1 bis 2 Titel?
Ja, also Bayern hat immer die Chancen auf Titel. Die Bundesliga sehe ich eigentlich schon als gesichert an. Mhm. Auch wenn das natürlich jetzt auch in einem gewissen Sinne als Hot Take gelten würde. Aber ich sehe nicht, wie Leverkusen auf die Strecke gesehen diese Meisterschaft nochmal verteidigen will. In der Champions League ist natürlich dann immer die Tagesform entscheidend, muss man auch immer gucken, wer fehlt dann letztendlich im Halbfinale auf beiden Seiten. Wo ist vielleicht eine Schiedsrichterentscheidung, die nochmal den Spielverlauf nochmal drehen kann. Deswegen ist es da immer schwer, von diesen klaren Favoriten zu sprechen. Das ist dann für mich eher ein Favoritenkreis, wo jeder jeden schlagen kann und es dann noch auf die Tagesform ankommt. Deswegen an sich, die Bayern haben schon gute Chancen ein, vielleicht auch mit viel Glück und mit sehr guten Leistungen auch nochmal den zweiten Titel da rumzuholen. Aber letztendlich würde ich das Transferfenster von den Bayern eher als schwach bezeichnen, weil letztendlich Urbich, finde ich an sich, ist ein ganz guter Transfer. Du sicherst dir für jetzt aus Bayern-Verhältnissen für einen recht kleinen Betrag jetzt ein Torwarttalent. Schaut man jetzt aber auf seine Situation, man sagt ja, er bräuchte jetzt Spielpraxis, die wird er bei den Bayern nicht bekommen, außer Manuel Neuer ist verletzt. So, dann könnte man eigentlich fast schon wieder vom verlorenen halben Jahr sprechen. Ist für mich auch eine Position, gerade bei den Bayern im Tor, wo ich überhaupt kein Konzept sehe. Auch auf, also auch mit Perez beispielsweise, mit wie will man mit Nübel weitermachen. Das wirkt alles ein bisschen konfus in meinen Augen, was ich aber trotzdem da nicht widersprechen soll, mit dass man den Deal mit Urbig grundsätzlich machen kann, aus finanzieller Sicht. Und ja, sonst muss man sagen, die Bayern haben einen sehr alten Kader, den ältesten der Bundesliga seit gestern oder seit heute Nacht.
Ja.
Haben Union überholt, was schon einiges sagt. Man hat 20 Feldspieler nur, ist für mich sehr wenig, wenn man noch bedenkt, dass Ito da mit drin ist, der noch kein einziges Spiel in dieser Saison gemacht hat und wohl auch noch 2, 3, 4 Wochen ausfällt. Du hast verletzungsanfällige Spieler wie Gnabry, Coman, Sané. Also da darf wirklich nichts passieren. Von Kane darf allgemein nichts passieren. So, man hat wieder keinen Stürmer geholt. Wenn man so will, ist Thomas Müller in allen Ehren, aber ist jetzt der zweite Stürmer bzw. Kane-Ersatz. Also sagen wir mal so, wenn sich keiner verletzt, dann kann man wirklich vom guten Kader sprechen. Aber für mich ist da sehr, sehr viel Risiko dabei. Und ich glaube, zumindest ist noch eine Laie von ein, zwei Spielern hätte ihnen wirklich noch gut getan, um auch ein bisschen mehr Kaderbreite nochmal zu haben und auch nochmal zu schauen Richtung Sommer, weil man hat ja auch noch diverse Verträge, die auslaufen. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, Stand jetzt, muss da ein Riesenumbruch kommen, weil dann auch nochmal 4 große Namen gehen könnten ablösefrei, auch wenn ich glaube, dass die meisten verlängern werden. Aber das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt. Deswegen hätte ich da ein bisschen mehr Weitsicht erwartet, aus meiner Sicht. Aber Max Eberl wird es wahrscheinlich anders beurteilen.
Der wird's wissen. Ja, also 5 Torhüter unter Vertrag mittlerweile, wenn man Nübel noch dazu rechnet. Neuer hat ja auch noch verlängert gestern, offiziell, nochmal um ein Jahr. Der ist dann 40, wenn der Vertrag ausgeht. Und er verlängert seit Jahren um ein Jahr. Das heißt, es ist nicht ausgeschlossen, dass er danach immer noch weitermacht. Weil Neuer ist für mich einer dieser super ehrgeizigen Sportler, wie man vielleicht Cristiano Ronaldo, Luka Modric, in anderen Sportarten Tom Brady, LeBron James, die wirklich bis in ihre 40er spielen wollen und können. Und natürlich ist Neuer auf einem gewissen Level immer noch in Ordnung, aber dann hast du jetzt mittlerweile für 3 Torhüter, Jan Sommer kann man auch noch dazu rechnen, insgesamt 4 Torhüter immer wieder Millionenablösen gezahlt und wie du schon sagst, konzeptlos am Ende agiert. Und wenn man jetzt auf Dortmund schaut, die haben Diandra May verpflichtet von Ajax Amsterdam, 5 Millionen Euro Ablöse. Dann kommen wir jetzt mal rüber zu den Dortmundern. Der wurde direkt nach Kopenhagen verliehen. So, und Kopenhagen, gut, kann man erstmal sagen, ja, dänische Liga bringt nichts. Naja, der spielt noch 3 Wettbewerbe. Der kommt jetzt direkt in Spielpraxis rein. 3 Wettbewerbe Conference League, da kann auch jeder mal hingucken, wenn die jetzt gegen Heidenheim spielen in der nächsten Runde. Wenn er da direkt Spielpraxis bekommt, dann kommt er direkt in einen Rhythmus rein. Und wenn dann im Sommer Gregor Kobel gehen sollte, wo man anscheinend 60 bis 70 Millionen erwartet, das will ich erstmal sehen, aber okay, dann hast du da schon mal jemanden aufgebaut, auf wirklich höchstem Level. Und da würde ich sagen, hat Dortmund mal gute Arbeit geleistet. Aber generell haben sie jetzt 3 Spieler gestern verpflichtet. Chukwuemeka, Laie von Chelsea, 8er, kann man so sagen. Und Daniel Svensson, Schwede, 22 Jahre, kommt von Nordsjælland, auch aus der dänischen Liga. Jeweils Laien mit Kaufoption. Rajan Cherki, den wollten sie ja auch haben, offensiver Mittelfeldspieler, der ist nicht gekommen, jetzt zum zweiten Mal ist das gescheitert. Dortmund, ja, steht an einem entscheidenden Punkt sowieso. Niko Kovac, neuer Trainer. Was ist so deine Einschätzung zu dem Kader jetzt nach diesem Deadline-Day?
Ja, finde ich sehr schwierig. Also du hast eigentlich schon das ganz gut zusammengefasst. Bei Ramay würde ich auch sagen, da ist ein Plan zu sehen. Ich glaube, auch da ist jetzt gar nicht entscheidend, wie du schon gesagt hast, welche Liga er jetzt genau spielt, sondern es ist eine gute Liga, Dänemark ist eine Ausbildungsliga. Er soll einfach Spielpraxis bekommen, die er jetzt bei Ajax nicht hatte. Deswegen finde ich auch, dass das passt. Auch die finanziellen Anforderungen scheinen gut zu sein mit den knapp 5 Millionen. Lass dann noch mit Boni ein bisschen mehr werden. Ich glaube, da hat man auch einen guten Vorgriff geleistet, weil Kobel würde ich auch verkaufen. Ja, bei den anderen Transfers echt schwierig. Ob es jetzt einen Chukwu Moeka braucht, das ist ein Talent, keine Frage. Bei Chelsea auch schon Ansätze gezeigt. Aber ist das jetzt der Spieler, den der BVB braucht? Ich glaube es nicht. Die Kaufoption ist wieder wie bei Marzen extrem hoch. Deswegen sollte man eher davon ausgehen, selbst wenn er gut spielen sollte, und es sind ja, glaube ich, in der Liga auch nur noch 15, 14 Spiele, ob man sich da dann direkt schon so auf sich aufmerksam machen kann, dass man da knapp 35 Millionen Euro in die Hand legen für würde, pack ich auch eher zu bezweifeln. Svensson sieht talentiert aus, finde ich auch mal einen kreativeren Transfer aus Dänemark heraus, aber ist jetzt, glaube ich, auch keiner, den man direkt als Soforthilfe einplanen kann. Für mich fehlt immer noch ein weiterer Innenverteidiger. Man hat keinen Ersatz für Malen geholt. Da war ich eigentlich sicher, man wäre viel weiter, wenn man ihn abgibt, dass man schon jemanden in der Hinterhand hat. Aus meiner Sicht hätte man irgendwie, wie auch immer man es hätte machen können, man hätte alles drauf setzen müssen, dass Adeyemi den Verein verlässt für das Geld, was Napoli
geholt hat. Tulbeck hat doch alles dafür getan am Wochenende. Also wenn das, wenn das ein Spieler nicht motiviert zu gehen.
Das ist ja das Problem, das Problem ist ja oft, und das sieht man ja bei vielen Vereinen, vielleicht jetzt auch nicht, wenn 50 Millionen gefordert werden, aber dass Spieler, die man eigentlich gerne loswerden wollen würde oder fast schon müsste für die Kaderplanung, dass das dann auch die sind, die nicht gehen wollen. Oder da kann jetzt auch, glaube ich, kann man jetzt auch dem BVB an sich keinen Vorwurf machen. Das ist halt sehr schade, weil mit dem Geld hätte man auch nochmal gut tätig werden können. Aber grundsätzlich frage ich mich schon, wieso geht man Donje Malen ab und hat da niemanden in der Hinterhand? Und ich sag mal, bei Cherki, der war im Sommer im Gespräch und scheinbar nicht abgeneigt. Dann spielt er eine super Hinrunde. Lyon hat finanzielle Probleme, hätte eigentlich auch verkaufen müssen. Und dann frage ich mich halt schon, wie kann es sein, dass der BVB auf einmal an vier Fronten arbeitet am Deadline Day? Man hatte jetzt auch gerade bei Cherki hatte man Zeit genug gehabt, im Winter Angebote abzugeben. Und auch wenn man dann einfach die Angebote abgibt, um zu sagen, okay, wir können ihn nicht holen, dass wir noch 3-4 Tage Zeit haben. Aber dass man sich dann so eine Abfuhr noch abholt am Deadline Day, auch wenn vielleicht da Versprechen gebrochen wurden. Ich glaube, darauf kannst du dich eigentlich nicht verlassen. Und das lässt alle
mündliche
Seiten gut aussehen.
Ja, mündliche Absprachen. Ja gut, die hatten wir auch alle schon mal. Und dann sind sie nicht gekommen. Egal ob im Privaten oder im Job oder sonst wo. Oder bei eBay Kleinanzeigen, keine Ahnung. Aber dass man überhaupt als Verein wie Borussia Dortmund, und ich glaube, das ist so meine Erkenntnis aus diesen jetzt letzten 4 Wochen, dass man sich als Borussia Dortmund, die über Jahre lang als Meister der Transfers galten, also Mkhitaryan, Dembele, Aubameyang, wo man ja wirklich schwierige Situationen richtig gut gelöst hat und immer wieder auch gute Spieler nachgeholt hat, dass man jetzt 2025 sich vom Boss von Olympique Lyon, einem der so wirklich chaotischsten Vereine der letzten Jahre, öffentlich anhören muss, dass man unprofessionelle Angebote abgibt in den letzten 72 Stunden für zu wenig Geld, das ist peinlich. Und das zeigt aus meiner Sicht, was Dortmund die letzten Jahre wirklich falsch gemacht hat, und das bricht halt gerade alles zusammen. Du hast eine uneinige Geschäftsführung, Sven Mislintat kann nicht mit Kehl kann nicht mit Mislintat, Kehl hat seinen Vertrag verlängert bekommen bis 2027. Da musst du auch die Rolle von Lars Ricken hinterfragen, der ja Geschäftsführer ist, der diese beiden ja letztendlich verantwortet, deren Vorgesetzter ist, der kriegt die nicht unter einen Hut. Man hat Transferstau. Es wurde Marcus Rashford durchs Dorf getrieben. Einige andere Namen, wo immer wieder Renato Vega, der jetzt zu Juventus gegangen ist, überall war man dran, aber man konnte sich nicht einigen. Und so war es dann ja anscheinend auch bei der Trainersuche, wo Ralf Rangnick noch kontaktiert wurde, es am Ende dann doch Niko Kovac geworden ist. Du hast eigentlich schon die Entlassung von Nuri Sahin verdaddelt. Die kam für mich 1-2 Wochen zu spät. Du hättest den Winter dafür nutzen können. Dann unwürdig in Bologna, ehrlicherweise. So, und das ist Borussia Dortmund im Januar 2025. Und das merkt dann auch jeder Verein, mit dem du sprichst. Und ja, dass Karim Adeyemi dann dort nicht weggeht, da sagst du schon, da können die eigentlich nicht viel für, außer dass sie ihm einen sehr guten Vertrag gegeben haben mit 5 Millionen. Ob er das in Neapel bekommen hätte, weiß ich nicht. Aber wenn ein Verein 52 Millionen für dich bietet, offensichtlich, dann muss ich doch denken, Alter, ich bin da gewollt. Und hier werde ich ein- und wieder ausgewechselt und als Sündenbock tituliert und hier wird ständig sich über meine Beziehung lustig gemacht. Ich habe selber dazu vielleicht nicht dazu beigetragen. Es wäre Zeit für einen Neuanfang. Nicht gekommen. Und jetzt ist die Saison ja noch viel weiter fortgeschritten. Es waren ja schon 5 Ligaspiele. Jetzt kommt der neue Trainer. Jetzt ist nächste Woche das Champions League K.O.-Spiel. Du musst in der Liga direkt punkten. Ich traue Niko Kovac zu punkten, aber das wird richtig, richtig schwer. Und diese Transferphase, wie du schon sagst, ist echt chaotisch verlaufen und tut mir ein bisschen weh, das mit anzusehen, ehrlicherweise.
Ja, mir auch. Vor allem, ich glaube, man kann es, also ich würde erstmal grundsätzlich, glaube ich, allen zustimmen, was du gesagt hast. Ich finde, man kann es da eigentlich auch kurz zusammenfassen. Man hat Transfers getätigt, aber Soforthilfen sind nicht dabei und Soforthilfen hätte es gebraucht.
Genau. Da stimme ich dir zu, ein ehemaliger Dortmunder, der soll jetzt Soforthilfe werden. Und zwar Michy Batshuayi. Der ist auf den allerletzten Drücker nochmal zu Eintracht Frankfurt gewechselt von Galatasaray. Ich habe gestern in einem anderen Podcast bei MML Daily gesagt, ja gut, dann ist das jetzt wohl nichts geworden und dann ist es dann nach der Aufnahme doch noch was geworden. Da habe ich auch wieder was gelernt. 2,5 Millionen Euro, 9er. Man wollte auch noch einige andere Spieler haben. Tresoldi war zum Beispiel im Gespräch, der junge Stürmer von Hannover. Aber ja, Frankfurt, was sagst du jetzt? Meinst du, das ist wirklich die Soforthilfe, die man sich da verspricht von einem, der eigentlich überall bewiesen hat, dass er Tore schießen kann?
Ja, also ich finde das einen guten Transfer. Hat eigentlich auch wieder so die Vorzüge des Deadline Days gezeigt. Als ich ins Büro kam um 14 Uhr, war der Name Batshuayi noch gar nicht gefallen bei der Eintracht. Und ja, quasi 6 Stunden später ist der Transfer dann auch fix. Deshalb, das ist ja doch immer dann das Schöne am Deadline Day. Ja, die Eintracht hat ja noch einen Stürmer gebraucht und ich finde jetzt auch richtig, dass man jemanden geholt hat, der auch, sag ich mal, Can Usun auch jetzt nicht die Zeit unbedingt wegnimmt, weil ich glaube schon, dass die ja Stürmer sind, Konkurrenten im gewissen Sinne, aber sich jetzt in den Fähigkeiten so unterscheiden und in den Charakteristiken ihres Spiels, dass sie auch zusammen performen könnten und jetzt nicht unbedingt jede Minute gleichzeitig abdecken. Und Batshuayi, was bringt er mit? Er bringt Erfahrung mit. Er ist anpassungsfähig, so oft wie er gewechselt ist und auch oft gut gespielt hat, muss man auch sagen. Da kann man eigentlich von ausgehen, dass er jetzt keine lange Eingewöhnungsphase braucht. Bringt Erfahrung mit, bringt auch eine gewisse Physis auch mit. Und das ist auch keiner, der jetzt hier einen Stammplatz fordern kann bei der Eintracht. So, das ist vielleicht auch nochmal ein guter Punkt, dass du jetzt auch keinen geholt hast, der jetzt nochmal 20 Millionen kostet, wo du sagst, der muss jetzt eigentlich spielen oder dass, wenn es in der 60. noch 1-1 ist, man sagt, ey, den musst du jetzt bringen, weil sonst hast du hier 5 Wochen Theater. Deshalb insgesamt mit wenig finanziellen Risiko finde ich schon einen guten Transfer, muss man sagen.
Ja, also Frankfurt hat ja Eliwahi verpflichtet. Der ist wirklich einer für lange Sicht. Dazu noch Usun, Ekitike darf man nicht vergessen. Und ich glaube, dann kann man es schon fast so sagen, ne, dass 2 von 3 zwischen Usun, Ekitike und Wahi spielen und dann kommt Batshuayi von der Bank. Und ich finde Batshuayi, ich meine, das ist halt einfach ein Athlet, der kann gerade Frankfurt für ihn nochmal elektrisieren. Das ist einer, der sich nicht scheißt. Ich meine, der hat für alle 3 Istanbul-Vereine gespielt, hat überall Tore gemacht. Also dem ist wirklich alles egal. Und ich glaube, das ist in Frankfurt das, was helfen kann. Und gerade Europa League, gerade jetzt auch diese entscheidenden Spiele, die jetzt kommen in der Bundesliga, dann immer sonntags nach der Europa League, das ist die Zeit, wo Frankfurt die letzten Jahre Probleme hatte. Und ich glaube, jetzt kann Frankfurt wirklich mal diesen Schritt gehen, auch ohne Marmoush noch so viele Punkte wie nötig zu holen, um diese Champions League dieses Jahr sicher zu machen. Weil das ist ganz, ganz wichtig. Auch wenn sie nicht eingeplant ist in dem Sinne, wäre das ganz, ganz wichtig für Frankfurt als nächsten Schritt. Wenn du wirklich dieses Jahr, wo ja Stuttgart und Leipzig auch schwächeln, Dortmund sowieso, da zu sein. Und ich glaube, der hilft dann, glaube ich, mehr als ein Tresoldi, auch wenn der wahrscheinlich vom Wert her natürlich ein deutlich interessanterer Spieler ist mit seinen jungen Jahren, aber eben vielleicht jetzt nicht sofort hätte helfen können. Ich habe gerade Stuttgart schon angesprochen. Da hast du mir gestern ja schon einen vorgeschwärmt, als wir geschrieben haben. Finn Jelch wechselt von Nürnberg zum VfB Stuttgart 9,5 Millionen Euro. Innenverteidiger 18 Jahre alt. Und der ist der nächste Exportschlager aus der Nürnberger Talenteschmiede. Sie haben dazu noch Luca Jaques verpflichtet aus Luzern, ebenfalls junger Innenverteidiger, 21 Jahre, 6 Millionen Euro. Dafür Roo nach Rennes verkauft. Also Stuttgart hat nochmal in der Innenverteidigung richtige Renovierung gemacht. Was hältst du davon? Warum schwärmst du so von Finn Jelch?
Ja, ich glaube, er ist einfach das größte Innenverteidiger-Talent, was wir aktuell in Deutschland haben. Ich meine, dass der U17 Europa- und Weltmeister wurde als Stammspieler dann beim DFB, sagt ja schon sowieso einiges aus über das Talent an sich. Aber ich meine, der ist jetzt 18,5. Ich glaube, der wird im Sommer auch erst 19. Mhm. Ist halt Stammspieler jetzt auch schon seit gefühlt 1,5 Jahren in Nürnberg, hat also auch schon eine gewisse Erfahrung, schon auch auf Profiniveau gespielt. Und ich bin sogar fast geneigt dazu zu sagen, dass ich begeistert bin von dem Transfer, weil ich finde, das ist auch genau der richtige Schritt. Auch er ist jetzt schon reif für die Bundesliga, glaube ich, auch wenn ich damit auch nicht sagen will, er wird jetzt nächste Woche direkt in der Startelf spielen. Aber da braucht man natürlich immer noch eine Anfassungsphase. Aber grundsätzlich glaube ich, dass er dieses halbe Jahr zweite Liga bis zum Saisonende auch jetzt nicht mehr braucht unbedingt, sondern sich jetzt schon ein bisschen akklimatisieren kann in der Bundesliga. Den VfB finde ich da auch super passend. Du hast jetzt nicht den Druck, direkt in die Startelf zu kommen. Du hast aber auch keine Konkurrenz, die wirklich zu groß ist. Sprich, du hast auch eine gute Chance, da reinzurutschen. Du hast einen großen Verein, aber auch nicht den Druck, den du jetzt bei den Bayern hättest oder vielleicht jetzt auch gerade in Dortmund hättest. Das ist dann beim VfB auch nochmal alles ruhiger. Traditionsverein, tolle Fans, tolles Stadion. Ist auch nicht weit weg von Nürnberg. Also ich finde, da passt einfach das Gesamtpaket sehr, sehr gut. Und 9,5 Millionen plus Boni dann noch dazu, die man ja dann auch gerne zahlt, wenn er auch einschlägt. Das sind für mich wirklich alles Rahmendaten, die wie die Faust aufs Auge passen. Für Nürnberg auch gut, muss man sagen, dass die jetzt das Geld nehmen, haben jetzt auch nochmal einen anderen Ersatz geholt aus Fern aus der dritten Liga. Also die waren auch gut vorbereitet darauf. Und ich finde, da geht jeder wirklich als Gewinner, jede Seite als Gewinner aus der Partie raus. Also sehr guter Transfer für alle Seiten.
Da kann ich nur zustimmen. Also mich hat das auch echt begeistert. Ich habe ihn hier in Hamburg gesehen, als sie ein sehr gutes Spiel gemacht haben, die Nürnberger, mit ihrer jungen Mannschaft. Tsimas, der ja nun verkauft wurde an Brighton, erstmal fest verpflichtet wurde, dann verkauft wurde und dann wieder zurückverliehen wurde und dann im Sommer fest nach Brighton zu Fabian Hürzeler in die All-Star-Talente-Bundesliga-Mannschaft wechseln wird. Nürnberg macht's richtig gut und Nürnberg hat ja auch finanzielle Probleme und kommt da so langsam raus durch diese Talentexporte. Ne? Jens Kastrop geht im Sommer zu Mönchengladbach. Letztes Jahr schon Can Usun, Nene Brown, beide zu Frankfurt für, ich glaube, insgesamt über 15 Millionen Euro. Das ist schon sehr, sehr stark. Und es zeigt, finde ich, auch, dass du in der zweiten Liga sehr wohl Talente früh einsetzen kannst, ihnen Spielpraxis geben kannst und damit deinen Verein in bessere finanzielle Zeiten zu bringen. Hertha versucht es. Der HSV versucht es vielleicht jetzt mit seinen Neueinkäufen. Das wird man sehen, wie das sich so in der zweiten Liga entwickelt. Denn die Zahlen, die werden ja nun mal, also die werden denen ja nun mal präsentiert. Das ist schon echt stark. Deswegen würde ich jetzt auch nochmal generell für dich fragen, welches Team kann erste Liga, kann zweite Liga sein, hat dich in diesem Transferfenster nochmal richtig überzeugt?
Ja, da hätte ich jetzt sogar wirklich die Nürnberger genannt.
Ja.
Die geben gerade die Marschroute vor, was der gute Weg sein kann für Zweitligavereine. Wir sehen jetzt auch, und das finde ich jetzt auch gerade aus Marktwertsicht sehr interessant, dass wir jetzt diese Marktsignale haben, dass ein Tsimas überhaupt 25 Millionen kostet. Das finde ich persönlich schon Wahnsinn.
Ja.
Also bei allem Talent, das er auch hat, alles schön und gut. Aber damit hatte ich auch bis zur Vollzugsmeldung nicht gerechnet und habe es auch ehrlicherweise eher so als kleinen Bluff noch
Beraterbluff
interpretiert. Aber es ist jetzt nun mal Fakt. Heißt natürlich jetzt auch nicht, dass grundsätzlich jeder 18-Jährige, der zweite Liga Stamm spielt, jetzt auch dieses Potenzial hat an Ablöse, aber auch mit Jelch, dass es jetzt über im Gesamtpaket über die 10 Millionen geht, bei Kastrop kratzen wir an den 5 Millionen. So, das ist ja schon mal auch ein gutes Zeichen und das sollte auch den Zweitligisten auch wieder einen Ruck geben, auf Talente zu setzen, was auch, finde ich, in den letzten 2 Jahren sowieso gut gemacht wurde. Hast ja auch so von Max Weiß, gerade so bei den Torhütern insgesamt ist das Alter ein bisschen gesunken. Du hast ja noch diverse Talente, die wirklich häufig spielen und in der zweiten Liga sich auch gut weiterentwickeln können. Und ich finde, da hat jetzt Nürnberg auch den guten Mix gefunden, dass man mit Jelch ein Talent jetzt abgegeben hat, Kastrop und Simas schon eine hohe Ablösesumme eingenommen hat, aber die trotzdem noch behält, dass du jetzt auch nicht komplett auseinanderfällst in der Rückrunde. Deswegen finde ich, bei Nürnberg muss man sagen, die haben, glaube ich, wirklich das Maximum rausgeholt.
Ja, also die zweite Liga ist echt, man redet ja gerne immer nur von den Fans und den ausverkauften Stadien und den tollen Choreos. Nee, die zweite Liga ist auch sportlich richtig besser geworden, wenn man auch sieht, dass ein Ragnar Ache gestern hätte für 10 Millionen Euro zu Como Calcio in die Serie A wechseln können. Die haben eh so ein kleines Faible für Zweitligaspieler, aber ja. Das ist ja nur daran gescheitert, weil er zu viel Geld gefordert hat. Das ist Wahnsinn. Also da muss man schon sagen, die zweite Liga ist wirklich richtig stark und das braucht man dann auch nicht so abtun als, ja, hier ihr mit eurer Tradition und Fans. Nee, da wird auch richtig guter Fußball gespielt. Der HSV investiert in junge Spieler, gestern noch 2 verpflichtet. Und Köln ja sowieso, die mussten ja ihre jungen Spieler fördern, weil sie die Transfersperre hatten. Ja, da merkt man, was da alles drinsteckt. Die Hertha, ich finde, das macht richtig Spaß. Ich glaube, wir haben es schon, ne? Also wir wollten vielleicht noch über die Champions League sprechen. Hat sich da noch was für dich geändert? Also wenn du dir jetzt so international das nochmal anguckst, ich finde, abgesehen von Man City, die eh in der Krise sind, hat sich da nicht so viel in dem Power Ranking verändert. Was ist dein Take?
Ja, stimme ich schon zu. Ich finde, Paris hat jetzt nochmal mit Kvaratskhelia nochmal richtig Qualität reingeholt. Hat man ja dann auch Stuttgart gesehen, wie sie auch schon ohne ihn spielen können. Dembélé dreht nochmal richtig auf. Barcola sowieso überragend in den letzten 1,5 Jahren. Und ja, ich tue mich eigentlich schon schwer zu sagen, PSG kann ganz oben da angreifen. Aber ich finde jetzt gerade, wenn du Kvaratskhelia da noch gut integriert bekommst, dann hat PSG zumindest im Power-Ranking ein paar Schritte nach oben gemacht. Wie weit nach oben sie es geschafft haben, kann man noch nicht sagen, aber ich glaube, gegen die will jetzt keiner gerne spielen, sagen wir es mal so.
Ja, ich meine, es geht ja auch nächste Woche schon weiter. Wenn wir da einmal raufgucken, die spielen ja ihr Lokalduell gegen Stade Brest. Die Dortmunder müssen zu Sporting, da muss Nico Kovac direkt abliefern. Man City gegen Real Madrid, da fällt schon mal der eine Top-Favorit raus. Und die Bayern dann einen Tag später gegen Celtic. Also das sind richtig spannende Dinge. Und ein geiles Ding habe ich ja noch gefunden. Santiago Jiménez von Feyenoord zu Milan. Und in einer Woche spielen sie gegeneinander in der Champions League. Mexikanischer Mittelstürmer. Ich finde, das ist einer, auf den man schauen sollte.
Da freue ich mich auch schon drauf. Da habe ich mir Karten gesichert.
Oha, ja, Glückwunsch. Das wird ein schönes Spiel. Ansonsten muss man sagen, das war ein richtig spannendes Transferfenster. Ich denke mal auch für euch. Rekord mit 6 Transfers über 50 Millionen Euro. Das gab es noch nie. Auch Saudi-Arabien mit John Duran. Man City mit Omar Mamouche, Kvaratskhelia, Nico Gonzalez auch zu Manchester City und Xavi Simons, der jetzt nun mal fest verpflichtet wurde. Mal gucken, was daraus wird. Ich glaube, man kann schon sagen, der Winter ist so ein bisschen aus dieser Schmuddelecke rausgekommen. Da kann man jetzt auch schon mal was Schönes sich shoppen, oder?
Ja, schon. Wobei ich mir muss ich vielleicht zurückrudern. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Vielleicht müsste man nochmal den nächsten Winter abwarten. Weil man muss auch ehrlicherweise sagen, Man City hat sehr viel gemacht in diesem Winter und das haben sie auch nur gemacht, weil es halt so schlecht lief, was eigentlich nicht vorhersehbar war. Sag ich mal, die haben ja schon über 200 Millionen investiert. Das wäre vielleicht nicht so gekommen, wenn die jetzt, sag ich mal, anstelle von Arsenal wären. Und Arsenal hätte nicht das ausgegeben, wenn sie an Man City Stelle gewesen wären.
Die wollten ja auch investieren, unter anderem mit Ollie Watkins hatten sie ja auch vor.
Und haben letztendlich nichts gemacht.
Ja, wie immer. das
wird schon. Aber ja, es war wirklich ein gutes Transferfenster, das muss man echt sagen, für den Winter. Und bin ich mal gespannt, was im Sommer passiert. So ein schöner 100-Millionen-Transfer wäre auch mal wieder schön. Hatten wir im letzten Sommer nicht.
Das ist richtig. Mal gucken. Erling Haaland wird es nicht. Der hat jetzt erstmal bis 2059 verlängert. Und ansonsten, ja, Florian Wirtz, mal gucken, ne? Das ist so für mich.
Ich hab einen anderen Tipp.
Na?
Ich sag, Alexander Isak wird der 100-Millionen-Transfer.
Und wo geht er hin?
Der zu Arsenal.
Okay, und, ja, mal sehen.
Auch ein Hot-Take. Ich glaube, Rodrigo wird Real für sehr viel Geld verlassen.
Das kann ich mir schon eher nochmal vorstellen, weil der natürlich auch mit Mbappé und Vinicius und Endrick demnächst ähnlich Konkurrenz hat. Ich glaube, nicht jeder kann bei diesen Themen noch folgen. Ich glaube, das waren richtig viele Namen, richtig viele Clubs, richtig viele Summen, die genannt wurden. Tobi, dir vielen Dank. Folgt ihm auf X. Da gibt es schöne Gedanken rund um den Fußball, auch für HSV-Fans ist da gesorgt. Ansonsten folgt dem sehr tollen Transfermarkt Instagram-Channel und auf allen anderen Kanälen, auch außerhalb der Transferphase. Bestimmt gibt es bald wieder neue Marktwerte. Vielen Dank dir, Tobi. Und hier geht's morgen weiter, wahrscheinlich mit den ersten Pokalergebnissen. Und damit ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.
Ciao.